In Kürze beginnt ein neues Schuljahr. Dann sind für Mädchen unter 14 Jahren Kopfbedeckungen, die, Zitat, das Haupt nach islamischen Traditionen verhüllen, an den öffentlichen und Privatschulen verboten. Das Motiv für das Tragen der Kopfbedeckung ist dabei irrelevant. Ausnahmen gelten etwa bei Veranstaltungen außerhalb der Schule und im häuslichen Unterricht. Letztendlich drohen Strafen, wenn nach Aufklärungsgesprächen nicht reagiert wird. Was wird damit erreicht? Wie wird das Gesetz umgesetzt? Und welche Argumente sprechen für und gegen die neuen Regeln?
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Aqua Science.
Mein Name ist Stefan Thaler und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Aqua Science Podcasts Nerds mit Auftrag. Zu Gast sind heute Petra Bauer, Direktorin des Zentrums Inklusiver Schulen, Kenan Güngör, Soziologe und Leiter des Beratungs- und Forschungsbüros Think Difference und Stefan Schiemer vom Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien. Frau Bauer, Sie sind als Direktorin direkt von den neuen Regelungen betroffen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie dem Schulstart und dem Inkrafttreten des Kopftuchverbots entgegen?
Ja, danke für die Frage. Also grundsätzlich sehe ich dem Schuljahr immer recht freudig entgegen, aber nicht in Bezug auf dieses Rundschreiben, das uns Probleme machen wird, so fürchte ich. Kurz zur Begründung, wie viele Wiener Pflichtschulstandorte leben wir vom Miteinander, vom toleranten Miteinander, vom Nicht-Hinschauen auf äußerliche Merkmale wie Hautfarbe, Kleidung oder andere Attribute, auch biologische wie Geschlecht und Alter. Und hier jetzt sozusagen eine Ausnahme zu machen mit einer Begründung, die mit dem einzelnen Kind nichts zu tun hat, nämlich ein Zeichen zu setzen gegen den politischen Islam, wird für uns pädagogisch und menschlich schwierig werden, müssen wir doch an Schule einen Safe Space erzeugen, um überhaupt schulisches Lernen zu ermöglichen.
Herr Güngör, Sie sind für das Kopftuchverbot, sind darin aber kein Allheilmittel. Warum halten Sie das Gesetz trotzdem für richtig und wichtig?
Grundsätzlich wäre ich eher für das so ein französisches Modell als eine laizistische Schule, wo alle, und das ist wichtig, nicht alle religiösen Symbole, sondern alle stark sichtbaren religiösen Symbole nicht mit sozusagen in der Schule als demonstrativen Raum dort stehen sollten. Aber es gibt auch sowas wie die Realität Österreichs, das sozusagen in diesem Land doch mit so einer starken christlichen Prägung und auch politischen Parteien, die dafür stehen, muss man das auch ein Stück weit pragmatisch sehen. Was für mich den großen Unterschied macht, ist einfach zu sagen, ein Kopftuchverbot, also Symbole sind nicht immer Symbole. Also eine Kippa ist was anderes, also von der Symbolik her, wie ein Kopftuch, das ist das eine. Und es steht aus der ganzen islamischen Tradition her begründet eigentlich immer schon für eine starke Geschlechterapartheit. Das ist immer auch historisch so begründet worden. Und es ist auch über die weltweit größten islamischen Organisationen haben immer als erstes Ziel die Verschleierung der Frauen im Auge gehabt und die Separierung. Von daher ist es ein Zeichen, das sehr stark misogyn, frauen- und mädchenfeindlich ist. Und das ist mein erstes inhaltliches Problem damit. Und ich glaube, dass sie schaffen somit wie eine Markierung der Unterscheidung, wo auch dann irgendwie auch Menschen, Kinder, vor allem in dem Alter dann entsprechend sexualisiert werden, ein Keuschheitsverhalten verlangt wird. Und wir sehen ja, die Kinder sind überfordert, das Kopftuch zum Teil zum Tragen. Das sind, und das muss man dazu sagen, es gibt wirklich sehr unterschiedliche Motive, warum Mädchen ein Kopftuch tragen. Von der Freiwilligkeit über Druck, über familiäre Sozialisation und, und. Unter den Gesichtspunkten halte ich das für Kinder, gerade für Mädchen in dem Alter, für insgesamt gesellschaftspolitisch hochproblematisch. Wie wir das lösen, ob das wirklich der elegantere Weg ist, ist eine andere Frage. Aber ich möchte zwischen dem Weg, wie man das angeht, und der Grundfrage schon einen Unterschied machen. Weil, wenn etwas von selber an sich schon ein sehr problematisches Signaling ist, dann ist das ein Thema für uns. Und wenn wir gerade von Inklusion sprechen, ist es auch eine Form, wo ich eher eine Ungleichheit massiv erzeuge.
Herr Schiemer, können Sie dem etwas abgewinnen? Welche Chancen und Schwierigkeiten sehen Sie beim Kopftuchverbot?
Ganz grundsätzlich möchte ich betonen, der Staat muss das Recht auf Bildung absichern. Und in diesem Zusammenhang sehe ich eine Entwicklung im Freundeskreis, auch bei Bekannten, wenn es um Lehrkräfte geht, hier vor neue Aufgaben gestellt zu werden, im Sinne einer Kontrolle und weniger eines Vertrauensverhältnisses. Und ich kriege schon mit, dass der Lehrberuf, der Lehrerinnen-Lehrerberuf nicht mehr ganz so attraktiv ist wie früher. Auch in meinem Bekanntenkreis ein Fall einer Person, die schon seit Jahren bekniet wird, sich als Schuldirektorin zu bewähren. Und ich denke, der Job wird dadurch nicht attraktiver, indem man in Belangen, die auch in gewisser Weise als religiöse Belange ja eingestuft werden können, hier eben eine Pflicht hat, gesetzeswidrige Fälle zu melden und hier wirklich Kontrollfunktion statt Vertrauensfunktion wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der juristisch auch ein bisschen zu wenig eingebracht wird, dass der Staat ja das Recht auf Bildung unterstützen muss. Das Zweite ist, das bin ich voll dieser Meinung, Österreich ist ein anderer Fall als Frankreich, in dem Sinne, dass wir aber beachten müssen, dass Kopftuchverbote in Schulen eigentlich in Staaten, die die Europäische Menschenrechtskonvention unterschrieben haben, immer unter einem religionsneutralen, weltanschaulich neutralen Prätext stehen. Und hier, ich hoffe, es ist nicht Ergebnis meines Unwissens, aber mir ist kein europäischer Staat bekannt, in dem es Kreuzanbringungspflichten gibt, so wie in Österreich, nämlich unter bestimmten Voraussetzungen, wenn die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler einem christlichen Bekenntnis an der Schule angehören. Und andererseits eben Symbole verboten werden, die doch auch nicht nur mit Religion zu tun haben, sondern auch in der Endformulierung des Gesetzes ja tatsächlich, es geht ausdrücklich um das Kopftuchtragen nach islamischen Traditionen. Und wenn ich das vergleiche mit der letzten Kopftuchregelung für Schülerinnen, die der Verfassungsgerichtshof 2020 aufgehoben hat, da war der große Vorwurf, es sei versteckt sozusagen, sei der Islam gemeint und hier herausgepickt. Dieser Vorwurf, den wird man sich insofern jetzt stärker gefallen lassen müssen als Gesetzgeber, weil er ausdrücklich vom Kopftuchtragen nach islamischer Tradition die Regel ist. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es Chancen für die zukünftigen Beschwerdeführer dann geben wird, dass das Verbot nicht halten wird. Aber andererseits haben sich die Zeiten vielleicht geändert. Es ist sozusagen die Situation an den Schulen etwas schärfer, als sie früher einmal gewesen ist, als das Kopftuchverbot von 2019 erlassen wurde.
Schon 2020 hatte der Verfassungsgerichtshof ein unter Schwarz-Blau beschlossenes Kopftuchverbot in der Volksschule gekippt. Eine nur auf Muslime abzielende Regelung widerspreche dem Gebot der religiösen Neutralität des Staates, so damals die Begründung. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich hat bereits nach der Beschlussfassung im Nationalrat angekündigt, das aktuelle Gesetz beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Ein von ihr beauftragtes Gutachten sieht auch in der neuen Regelung einen Verstoß gegen das Gebot der religiösen und weltanschaulichen Neutralität. Frau Bauer, was erwartet Sie mit Schulbeginn? Wie genau wissen Sie schon, wie Sie vorgehen werden, wie die Abläufe sind, welche Meldepflichten es gibt? Wie wird sich das darstellen?
Grundsätzlich ist es so, dass das Rundschreiben schon vor einigen Monaten uns bekannt gemacht wurde und es gab auch eine eigene Online-Dienstbesprechung zu dem Thema, damit wir informiert sind, wie wir vorzugehen haben. Das klingt auf dem Papier relativ logisch und einfach, hat aber die Tücke natürlich im Detail dort, wo es um Menschen geht. Also um nochmal auf meine Vorredner ein bisschen zu kommen, wir befinden uns in der Schule in einer Gemeinschaft. In einer Gemeinschaft, die sich Regeln erarbeiten muss, damit das Miteinander von so vielen Menschen auf engstem Raum funktioniert. Das ist etwas, was wir an unserem Standort, und ich weiß das von vielen Wiener Pflichtschulstandorten, den Kindern wunderbar vermitteln können, wenn es darum geht, welche Regeln treffen uns alle, welche müssen wir alle einhalten und wer braucht denn eine Ausnahme? Weil gleich ist ja nicht gerecht. Ja, gleich ist ja was anderes als gerecht. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, und bei uns ist es ja offensichtlich, da wir auch Kinder mit Behinderung haben, dass zum Beispiel, wenn ich an Corona denke, die Maske nicht tragen kann oder einfache Hygienemaßnahmen nicht verstanden hat, dann kann ich da nicht genauso vorgehen wie bei einem Kind, das genau weiß, was zu tun ist und quasi aus einem anderen Grund der Regeln nicht folgt. Das heißt, unsere Schüler am Standort sind gewohnt, wir haben Regeln und dann schauen wir uns an, kann jedes Individuum das überhaupt erfüllen? Und wenn nicht, was können wir für Kompromisse finden? Und wenn wir uns jetzt die Regeln anschauen, da gibt es keine Kompromisse. Ja, das ist wieder einmal so formuliert, für jedes Kind, für jeden Lehrer, für jede Situation ist derselbe Ablauf vorgesehen. Das heißt, das Kind trägt Kopftuch. Gehen wir mal davon aus. Ich muss ehrlich sagen, wir haben so wenige Mädchen unter 14, die es tragen. Also ich verstehe die Problematik jetzt, also in der Fülle, in der Heftigkeit, jetzt auch von meinem Standort aus gesehen, überhaupt nicht. Bei diesen Mädchen wissen wir auch, warum sie es tragen und wie sie dazu stehen, weil das an einer Hand abzuzählen ist. Aber der Lehrer muss ab dem ersten Schultag, man muss sich vorstellen, da kommen die Kinder, teilweise ganz neue Kinder, die noch nie bei uns im Haus waren. Und das Erste, was wir machen müssen, ist zu sagen, der Lehrer muss das sagen, so steht es in der Verordnung, in dem Rundschreiben, nimm das bitte ab und verstau es in deiner Schultasche. Es ist sogar der Satz vorgegeben, in dem man sinngemäß folgen soll. Und in dem Moment passiert etwas, was wir sonst komplett vermeiden. Nämlich, dass wir sagen, ich sehe an dir etwas, was verboten ist, ich nehme dich her, ich mache ein Einzelgespräch und ermahne dich gleich einmal. Das darf hier nicht sein. Denn weiter steht in der Erklärung, was dann zu tun ist, wir sollen nicht diskutieren und nicht erklären. Das ist etwas, was es an meinem Standort nicht gibt. Es gibt keine Willkür. Jedes Kind darf fragen, warum, wieso, weshalb wird das von mir verlangt und dann erklären wir es. Ob das Kind das jetzt verstehen kann oder richtig findet, ist eine andere Frage. Aber es ist ja in einer demokratisch geführten Schule, wo jeder Mensch etwas wert ist und wo alle gleich viel wert sind, von den Menschenrechten aus, dass ich etwas hinterfragen darf, wenn man von mir etwas verlangt. Das dürfen die Lehrer, das dürfen die Eltern, das dürfen die Kinder und das darf auch ich. Und da steht jetzt, wir sollen gar nicht drüber reden, weil Religion kein Thema in Schule sein soll, über das wir diskutieren. Wenn das aber zum Beispiel in einer Klasse ist, wo mein indischer Schüler ist, der eine Fatka trägt, wenn das Kind dann sagt, wieso hat der ein Tuch am Kopf und ich nicht? Warum darf der das und warum ich nicht? Dann kommen wir in eine Diskussion, die nicht dort hingehört. Das ist kein Ort, wo man mit einem 8-jährigen, einem 10-jährigen Kind darüber reden kann. Weil der Kontext, den meine Vorredner genannt haben, ist den Kindern ja so nicht bekannt. Das ist ja kein Thema. Und das Kind bezieht ja dieses Kopftuchtragen, ja oder nein, auf sich. Trage ich es? Warum trage ich es? Wer hat es mir gesagt oder war es meine eigene Idee oder wie auch immer? Ein Kind in dem Alter bezieht diese Regelung nicht auf einen Kontext von Staat und Gesetzen und Religionsgeschichte und so weiter. Da, wo wir stehen, sind wir beim Individuum. Und da wird's für mich schwierig. Also ich werde sicher meinen Lehrern anbieten, wenn sie diesen ersten Schritt selber nicht gehen möchten, um nicht von vornherein gleich ein Vertrauensverhältnis vielleicht zu stören zumindest, dass man mich holt.
An die ganze Runde die Frage, welche Strategien könnten Familien, die mit dem Verbot nicht einverstanden sind, wählen? Könnte es dazu kommen, dass dann vermehrt Homeschooling gemacht wird oder andere Ausweichmöglichkeiten? Wie sehen Sie das?
Also ich würde gerne auch Bezug nehmen, so zwei, drei Punkte noch ansprechen. Also ich glaube, die Beziehung zwischen Schülern und Kindern ist ganz wichtig, dass eine gute Beziehungsqualität da ist. Da bin ich völlig bei Ihnen und ich weiß auch, dass das auch eine Belastung bedeuten wird. Punkt. Also jeder, der das abschreitet, glaube ich, ist fahrlässig dabei. Das andere ist, Es ist von Schulstandort und von Schulstandort wirklich unterschiedlich. Ich kenne sehr viele Wiener Schulen. Es gibt Schulstandorte, die mit dieser Frage wenig zu tun haben. Und es gibt Schulen, da tobt der Bär dazu. Und das ist die Realität. Und wir haben das in bestimmten Schultypen und an Schulstandorten eine sehr hoch verdichtet. Das ist zum Teil sozusagen, es ist nicht nur eben das Kopftuch, ist nicht das einzige Thema. Wenn es um religiös-kulturelle Abwertungen geht, Aufwertungen, Dominanzvorstellungen, das ist ein Bündel von Settings, das eine Rolle spielt. Das ist auch zugleich eine andere Realität, womit sich sehr viele Schulen und Lehrer und Lehrerinnen damit herumschlagen. Ich kenne Schulen, wo eher die Zahl der Kinder, die ein Kopftuch tragen, eher zunehmen. Interessanterweise, wir merken, dass bei den türkeistämmigen Kindern es eine leichte Abnahme sogar gibt, während es jetzt bei den arabischsprachigen Kindern und bei konvertierten Kindern eher zunimmt. Wichtig wäre für mich vielleicht ein demografischer Aspekt, der mir doch wichtig erscheint, weil die Frage war, warum ist das jetzt ein Thema? Ich würde vor dem Hintergrund, würden wir vor 2015 sein, also wo es die Fluchtzuwanderung noch nicht gegeben hat, würde ich auch sagen, das ist jetzt kein großes Thema. Demografisch alleine nicht. Wenn wir aber vor allem in Wien schauen, wie sich in den letzten 10 Jahren der Anteil der Muslime und vor allem jetzt der stärker religiösen Muslime nochmal zugenommen hat, das sind die Gruppen, die am stärksten gegenwärtig zunehmen, demografisch, dann ist das, wo ich sage, da gibt es zumindest eine politische Realität, wo man sich was zu überlegen hat. Das wäre für mich ein Faktor darüber. Wo ich Ihnen völlig zustimme, ist der Punkt, dass die Motive, warum Kinder oder Familien ein Kopftuch tragen, sehr unterschiedlich sein kann. Wir haben das Spektrum von wirklich Zwang, von eben familiärer Sozialisation, das Sie so kennen, Prägung und so weiter, bis zu Peer-Druck, Attraktivität, Selbstbestimmung und auch ein, sozusagen die jetzt sagen, jetzt erst recht, wird es auch geben. Das wird es auch geben. Das sind dann unterschiedliche Formen und ich kann mir auch vorstellen, dass Lehrer und Lehrerinnen damit auch überfordert sind mit der Situation. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man das mit sehr großem Fingerspitzengefühl geht. Ich wollte nur sagen, es ist wirklich von Schulstandort zu Schulstandort unterschiedlich. Und ein anderer Punkt, der mir wichtig wäre, Schulen sind ja keine luftleeren Räume. Sie stehen für einen Auftrag, einen Bildungsauftrag, einen humanistischen Bildungsauftrag auch, aber es sind auch zugleich hochreglementierte Orte. Also wenn wir sagen, kein Handy während des Unterrichts, wenn wir sagen, bitte Schlappen mitnehmen, wenn sich jemand zu lasziv anzieht, sagen so bitte nicht, ich kenne Schulen, wo die sagen, bitte kein Hoodie, weil ich dein Gesicht sehen möchte. Bei den Hausaufgaben, also wir dürfen jetzt nicht so tun, als wäre die Schule ein Ort ohne Reglementierung und Kontrolle und auch sozusagen auch Elterngespräche geführt werden, wenn Sachen nicht geholt werden, als wäre es das ist was völlig Neues. Thematisch ist das was Neues, da bin ich bei Ihnen. Aber es ist jetzt nicht so, die Schule ist der sozusagen der freie Entfaltungsraum ohne Regeln. Und jetzt käme was dazu. Zu dem Punkt, die Strategien, ich hoffe, ich weiß es nicht, das wird zeigen. Ich glaube aus der Erfahrung von anderen Sachen, dass sozusagen, wenn ein Gesetz eine Norm wird, hat es erstmal sozusagen jetzt ein Großteil derjenigen, automatisch, die sich in der Regel dann sozusagen wie Mülltrennung und wie vieles andere, wo man sagt, okay, das nehmen wir an, das gehen wir an. Ein Großteil wird es vermutlich eher dann ablegen, ohne dass es ein Thema wird. Es wird aber einen Teil geben, die es dann nicht tun werden. Und dann ist die Frage wirklich, wie man damit umgeht, wie man das erklärt, was die Gründe sind. Ich kenne Kinder, die wirklich sagen, nein, das möchte ich nicht. Und viele, die mir immer ins Ohr flüstern und sagen, endlich, wenn es kommt, bin ich frei.
Was mir noch wichtig ist, ist zu sagen, ja, es ist nicht jeder Standort gleich betroffen. Auch nicht, was der Herr Doktor gesagt hat zum Thema Bekleidungspolizei zum Beispiel an Schule. Aber bitte, das ist vielleicht eine andere Sendung, aber vielleicht könnten wir mal drauf schauen und sagen, das ist aber nicht Gott gewollt, sondern Menschen gemacht. Ja, es gibt Strukturen, die fördern das Gegeneinander und den Konflikt und dieses, ich muss anders sein als der andere, besser, höher, schneller, stärker, damit ich mich stark und selbstbestimmt fühle, damit meine Selbstwirksamkeit greift, muss ich jemand unterdrücken zum Beispiel. Und es gibt Strukturen, die das nicht begünstigen. Und je nachdem, welche Chance eine Schule bekommt, an welcher Struktur und einem Miteinander zu arbeiten, umso mehr kann man das beeinflussen. Also zu sagen, an meiner Schule ist alles so furchtbar, ist eine Bestandsaufnahme. Das stimmt sicher für ganz viele Schulen. Aber es gibt Wege, Weil Schulen, bei denen es nicht so ist, die haben ja was gemacht. Das wäre mir mal wichtig zu sagen. Das ist jetzt keine Schuldzuweisung, dass Standorte, wo es große Probleme gibt, nicht genug tun. Aber vielleicht sind sie zu wenig unterstützt, vielleicht haben sie zu wenig Personal, vielleicht ist zu wenig im Mentoring da. Man darf nicht vergessen, wir haben zum Beispiel keine Supervision. Solche Dinge würden da sehr helfen, allen Standorten, egal wie Sie richtig erwähnt haben, der Aufbau der Population in der Schule ist. Ob das jetzt bildungsnähere Eltern sind oder ferner, ärmere Kinder oder nicht so arme Kinder. Natürlich spielt das eine Rolle, aber das alles ist nicht Gott gewollt, sondern Menschen gemacht. Auch die Mischung, die an einer Schule ist, ist gesteuert. Ja, Schule ist, wie Sie richtig sagen, ein Regelwerk. Schon vom Überbau her, von der Zusammensetzung von Schulen, Klassen, welche Lehrer kommen wohin und so weiter, bis hinein ins pädagogische Tun, ist es voll mit Regeln. Und ich möchte noch etwas sagen, was mir sehr wichtig ist. Wenn schon, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wenn schon, dann gehören alle religiösen Symbole weg aus Schule. Weil das kann man begründen. Da kann ich hergehen und sagen, das ist ein Platz, wo wir alle Schüler, Lehrer sind, Lernende sind, unabhängig davon, wo wir her sind. Und da tragen wir kein Kreuz und da tragen wir keine Kippa und da tragen wir kein Kopftuch und auch keinen Halbmond. Das ist nicht verboten, weil es schlimm ist, sondern das ist eine private Sache für euch zu Hause, für eure Glaubensgemeinschaft, in der Kirche, in der Moschee. Und in der Schule ist Religion ganz draußen.
Um noch auf etwas ganz Voriges zurückzukommen, Homeschooling, das ist die Befürchtung, ja, dass viel mehr Schülerinnen und Schüler ins Homeschooling abwandern. Denn es ist ausdrücklich jetzt untersagt, dass auch an Privatschulen, egal ob mit oder ohne Öffentlichkeitsrecht, das Kopftuch im Sinne dieser Bestimmung getragen wird. Das Weitere ist die religiöse, weltanschauliche Neutralität, der Österreich in ganz ähnlicher Weise wie Frankreich unterworfen ist. Dort das sichtbare Tragen religiöser Symbole von Schülerinnen und Schülern verboten. In der Übersetzung heißt es das auffällige Tragen. Das ist auch wieder schon so ein Wort, das ein bisschen benachteiligend ist. Aber es ist religions- und letztlich auch weltanschauungsneutral. Aber die weitere Geschichte ist, Frankreich ist ein sogenannter Trennungsstaat. Jetzt wird das Wort Trennung extrem strapaziert. Ich spreche immer von Trennungsneurosen, weil wenn Leute von Trennung von Staat und Religion sprechen, meinen alle was Unterschiedliches. Es gibt in Österreich bei einer institutionellen Trennung zwischen Staat einerseits und Religionsgemeinschaften andererseits ein Kooperationssystem. Das drückt sich ja darin aus, dass der Religionsunterricht, so wie er durch gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften gewährt werden muss, etwas ist, das es in den allermeisten Schultypen zu geben hat. Und formell ist er Pflichtfach und bitte nicht auf mein Juristendasein zurückzuführen. Es ist ein Pflichtfach mit Abmeldemöglichkeit. Es ist nicht meine Schuld, dass ich mich jetzt von einem Satz in anderen selbst widerspreche. Aber dieses Koordinationsmodell, das eben den finanzierten Religionsunterricht nicht nur möglich macht, sondern auch für die betreffenden anerkannten Religionsgemeinschaften zur Pflicht macht. Und dann höre ich, also da sollen über religiöse Themen oder Themen, die zumeist religiös konnotiert sind, darf nicht gesprochen werden. Und ohne, dass ich ein Kulturkämpfer oder Kreuzstürmer sein möchte, nochmals, ich muss mein Unwissen preisgeben, mir ist kein Staat in Europa bekannt, wo es Kreuzanbringungspflichten einerseits gibt und andererseits eben so etwas kommen soll, wie es jetzt vorgesehen ist ab 1. September. Das ist aus meiner Sicht doch eine gewisse Irritation der religiösen bzw. weltanschaulichen Neutralität, die aber für Österreich auch maßgeblich ist. Ganz gleichgültig, ob es um einen sogenannten Trennungsstaat geht oder um einen sogenannten Kooperationsstaat.
Mir ist Ein Punkt wichtig, ich glaube, jede Lösung, die wir anstreben und auch jede Nichtlösung, die wir ansprechen, hat Folgen. Ich glaube, deswegen muss man das, die reine Lösung gibt es nicht. Ich hatte zum Beispiel sehr viel von dem, nicht alle religiösen Zeichen weg, sondern alle stark sichtbaren. Das ist ganz entscheidend. Es ist ein Unterschied, ob Sie ein kleines Kreuz tragen oder auch in der Klasse ein kleines Kreuz in der Ecke ist, das keinem auffällt, oder ob Sie ein 1 Meter großes Kreuz tragen. Und ich glaube, dass wirklich die Lösung deswegen hat sich das französische Modell da viel besser, wenn man sagt, nicht alle religiösen Symbole weg, sondern alle stark sichtbaren. Und ein Kopftuch ist eines der stärksten sichtbaren, weil das Erste, was ich nach außen adressiere, ist, ich bin religiös, ich bin Muslim. Das ist das Erste, genau wie wir jemand, der sich von mir aus im Gesicht tätowieren lässt. Also ich glaube, da könnte man eine Regel finden, und darum geht es gar nicht, ob jemand einen Halbmond trägt oder andere ein Kreuzchen trägt und so weiter. Das wäre eine vernünftigere Form, wie wir damit umgehen können. Aber, und das ist auch immer wichtig, und das ist eigentlich der Ausgangspunkt für mich in der Frage. Für mich steht die Kippa für was anderes. Für mich steht auch sozusagen das Kopftuch bei den Sikhs für was anderes. Ich weiß, dass ein Kopftuch wirklich aus einer, das ist, es gibt verschiedene Gründe. Ich kenne so emanzipierte Muslimen, die ein Kopftuch tragen, tolle und so weiter. Die gibt es auch. Es gibt aber ein ganz anderes Spektrum noch. Und vor allem aus der historischen Rekonstruktion gegenwärtig, weltweit politisch, merken wir, dass es wirklich der wichtigste Ansatz der Islamisten ist. Und es wird immer mit der Misogynie beurteilt, dass junge Mädchen eben sich sozusagen ihrer Scham bedecken sollen, sich zurücknehmen müssen. Also gerade Thema freie Entfaltung, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich trage eine Sünde in mir, ich darf nicht zeigen. Also diesem Anspruch der Inklusion wird damit nicht wirklich was getan. Und ich finde, in einem Kindesalter, das wird unglaublich problematisch, weil eine sozusagen Agenda ist immer da, und Sie können das in allen Schriften lesen, Sie sagen, je früher ihr das einem Kind beibringt, desto mehr wird es das als eine natürliche Haut sehen und wird ein Riesenproblem haben, das irgendwann abzunehmen. Deswegen würde ich sagen, es ist gut aus diesem inhaltlichen Grund, dass wir da eine, zumindest in der Schule eine Antwort finden, bis 14. Es ist für mich nicht die goldene Lösung, da bin ich bei Ihnen. Aber dass das kein Problem ist, dass das so, wie sagt man, wie ein irgendein anderes Symbol, also Hoodie oder dies, ist doch kein Problem. Das finde ich eine Entwertung und eine Auflösung wirklich wichtiger, zentraler Inhalte aus der ganzen Tradition, wie es uns gegenwärtig auch in der politischen Agenda, wie es passiert. Das ist ja mein eigentliches Problem. Mit der Lösung, darüber kann man immer schreiben, was besser funktioniert, was nicht.
Also wir sollen etwas, was an dem Kind ist, was unter Umständen sehr zu ihr gehört, wie Sie ja richtig sagen, verbunden mit ganz viel Hypothesen dahinter, Glaube dahinter, Fantasien dahinter, was dieses Tuch für das Mädchen bedeutet, warum sie es trägt, und sollen hergehen und sagen, so, du hast dieses äußere Merkmal, das ist, interessiert mich nicht, du bist Inder, du kannst auf deinem Kopf haben, was du möchtest, du bist ein Mädchen, wo die Eltern angegeben haben, dass ihr dem islamischen Glauben zugehörig euch fühlt bei der Einschreibung, weil sonst wüssten wir es ja gar nicht, welche Religion ein Mensch hat, wenn die Eltern es nicht bei der Einschreibung angeben. Und du hast aber ein Kopftuch auf, das soll hier nicht sein. Und ich verstehe genau, was Sie meinen, aber einem Kind ist ihr Hintergrund ja überhaupt nicht bewusst und auch vielen Eltern nicht. Das ist ein Gefühl, das schon, eine Herzensangelegenheit. Aber jetzt wirklich der religionswissenschaftliche, historische Hintergrund ist vielen Eltern nicht bewusst. Und ich tue mir wirklich schwer mit dem Gedanken, darüber nachzudenken, was kommt denn dann als nächstes? Das ist für mich juristisch als Beamtin dieses Staates ganz wichtig. Wenn ich jetzt plötzlich eine Verordnung kriege, wo es heißt, ich muss Kinder auffordern, ein Kleidungsstück abzulegen, ein bestimmtes Kleidungsstück und bestimmte Kinder, nämlich nur Mädchen und nur muslimische Mädchen. Was kommt denn dann als nächstes? Das macht mir eigentlich Angst.
Einerseits dürfen wir die Muslimfeindlichkeit in diesem Land nicht in Frage stellen. Und ich glaube, auch in diesem Gesetz gibt es auch viele, die ein Ressentiment haben und das da hineinpacken. Genauso aber, und das ist mir wichtig in der Sache zu sagen, so, mir geht es um die nicht Gleichheit, sondern Gleichwertigkeit, auch Ungleiches gleich und Ungleiches Ungleiches behandeln zu können. Wenn dieses, so ein Kopftuch bei Kindern, so eine starke Imprägnierung in einem Alter bei ihnen auslöst, dass sie nicht mal so kontrollieren können, auch die Reife dafür nicht haben, finde ich, dass die Schule zumindest als öffentlicher Raum dafür ein Schutz und ein Schonraum sein kann, bis zu einem gewissen Alter. Ich glaube, also was kommt? Man wird dieses Gesetz umsetzen, mal sehen, wie es funktionieren wird. Sollte es in der Tat sozusagen vom Verfassungsgerichtshof verworfen finde, finde ich, dass wir sozusagen entweder sagen wir gut, dann lassen wir das und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass wir dann im nächsten Schritt wirklich einen säkularen, einen laizistischen Weg gehen sollten, wo es darum geht, alle stark sichtbaren Symbole aus der Schule herauszunehmen. Weil damit können auch der Salzburger leben, wo man sagt, du, nicht aber ein Meter großes Kreuz, aber so ein kleines Kreuz in der Klasse stört nicht. Genau wie ich da kein Problem hätte, wenn einer einen Halbmond oder sozusagen den Davidstern stellen würde. Solange es kleine Räume, die fallen kaum auf, als wenn etwas mitten in dem Raum gestellt wird. Und das hat gestalttheoretisch einen ganz großen Impact.
Herr Künger, Sie sind für das französische Modell. Frau Bauer, Herr Schiemer, welche Lösungsansätze würden Sie favorisieren?
Also ich würde wirklich im flexiblen Sinne sagen, Pluralismus muss weiter geschützt werden. Aber das kann verschiedene Konsequenzen haben. Wenn der Druck so stark ist durch sogenannte Sittenwächter und Sittenwächterinnen und ich höre von verschiedenen Schulen, dass dem nicht so ist, von anderen Schulen, dass dem schon so ist, dann kann es notwendig sein, im Sinne der öffentlichen Ordnung, auch der Sicherheit, der Schutz vor Polarisierung der Gesellschaft, so ein Kopftuchverbot maßgeblich sein zu lassen. Ein Fall wäre aus meiner Sicht, und das habe ich auch in meiner Stellungnahme zum Gesetzesentwurf geäußert, wenn etwa in einem Staat, aus dem viele Muslime hier kommen, in Österreich, die jetzt dort ihre ethnischen Wurzeln haben, plötzlich an Schulen eine Kopftuchpflicht eingeführt wird, ein Kopftuchzwang. Und ich rede da jetzt nicht theoretisch, sondern bei der Türkei hat man das ja schon vernommen von Vertretern der Religionsbehörde. Und etwa aus diesem Staat heraus auch so enge Verquickung ist organisatorisch mit Österreich, dann muss ich sagen, kann ich mir vorstellen, dass so ein Kopftuchverbot nicht verfassungswidrig ist. Aber die Flexibilität muss auch eingemahnt sein in Dingen, wo ich keine endgültige Antwort habe. Nämlich einerseits Kindeswohl. Der Gesetzgeber jetzt hat sich hier eines Begriffes bedient, der in der Rechtsprechung vor allem Einzelfälle anspricht. Hat ganz allgemein über den Kamm geschoren und gesagt, es ist fürs Kindeswohl besser, wenn es dieses Kopftuchtrageverbot für Schülerinnen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr gibt. Das heißt, einerseits die Gefahr, dass man viel zu sehr verallgemeinert, andererseits aber auch die Frage, wie sieht es aus mit den sogenannten Einzelfallprüfungen?
Eine ähnliche Regelung für Volksschulen war vom Verfassungsgerichtshof 2020 aufgehoben worden. Auch die aktuelle Regelung dürfte wieder vor dem Höchstgericht landen. Ein vorab eingebrachter Antrag wurde zurückgewiesen, da die Regelung noch nicht in Kraft war. Derzeit müssen die Lehrkräfte die Schülerin zum Abnehmen auffordern, sobald ein unmündiges Mädchen in der Schule Kopftuch trägt. Passiert das nicht, folgt ein Gespräch der Schulleitung mit dem Mädchen und seinen Eltern. Bei weiteren Verstößen ist die Bildungsdirektion einzuschalten bzw. ein Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten. In letzter Konsequenz sind Strafen zwischen 150 und 800 Euro möglich. Diese können auch mehrfach verhängt werden.
Ich finde, dass aus meiner Realität heraus, und das mag vielleicht irgendein anderer Schulleiter irgendwo anders gar nicht nachvollziehen können, aber aus meiner Schule heraus sehr zynisch, wenn der Gesetzgeber plötzlich sich ein Thema rausgreift und meint, hier jetzt zu wissen, ob das Kindeswohl gefährdet ist oder nicht. Und in so vielen anderen Fällen, wo aus Traditionsgründen, aus vorgeschobenen religiösen Gründen oder was auch immer, zum Beispiel einem Mädchen verwehrt wird, einen Hauptschulabschluss zu machen, die aus der Sonderschule kommt und die das schaffen könnte. Und obwohl wir Ausbildungspflicht bis 18 haben, die Eltern das einfach verbieten können. Da würde ja ich auch eine Gefährdung des Kindeswohls sehen und da können wir gar nichts machen. Und was mir noch wichtig ist, wenn man schon jetzt als Praktikerin, wenn man schon sagt, es gibt ein Kopftuchverbot für in islamischer Tradition getragen unter 14-Jährige in der Schule, dann ist Schule dort, wo Schule stattfindet. Egal, ob das im Schulgebäude ist oder disloziert in einem Museum, in einem Theater oder sonst wo, wo Unterricht stattfindet. Aber nein, das Rundschreiben sagt klar, es gilt nur für das Gebäude und das Gelände. Und bei jedem Lehrausgang, bei jedem dislozierten Unterricht, bei jeder Schullandwoche ist es natürlich erlaubt. erlaubt. Auch das ist etwas, das wollte ich noch einbringen, das kann man niemanden an der Schule erklären. Das wird seine Gründe haben, ich kenne sie nicht, vielleicht sind sie auch juristisch, ich weiß es nicht, aber jetzt rein inhaltlich, pädagogisch, zwischenmenschlich kann ich das niemanden erklären an Schule. Und da fehlt mir zum Beispiel, weil Sie gefragt haben, wie sind wir vorbereitet, darauf fühle ich mich nicht vorbereitet.
Also ich glaube, es ist eine Frage der sogenannten Rechtssicherheit, dass man das auf die Schulgebäude einschränkt, denn dann kommen noch mehr Fragen, wie ist es beim Wandertag, wie ist es, wenn die Schülerin den Wandertag aus geografischen Gründen vorher verlassen darf und so weiter. Ich glaube, das ist der einzige Grund und soweit ich mich jetzt erinnern kann, war es im Entwurfsstadium auch gar noch nicht so. Das heißt, es ist nicht willkürlich gekommen, sondern man hat das auf der Schulgebäude eingeschränkt und das ist dieser Aspekt bei dieser Frage gewesen. Ja.
Ich möchte das Wort Kindeswohl, was Sie auch gesagt haben, nochmal betonen und ich glaube, das ist wirklich sehr zentral und ich bin völlig auch bei Ihnen, wenn es darum geht, zu sagen, lass uns doch nicht ein einzelnes Thema herausnehmen und all die ganze Aufmerksamkeit darauf fokussieren. Und die Frage ist, bei dem Bündel von Herausforderungen, die wir haben, ist es auch nach wie vor meine Einstellung, es ist nicht das einzige Thema, aber es ist ein Thema unter vielen relevanten Themen. Das ist der Unterschied. Das Problem beim Bildungssystem ist immer, und das ist sozusagen, große Verwaltungssysteme sind deswegen auch Verwaltungssysteme, weil sie ein Stück weit autark sind. Also das sind so wie große Dampfer im Ozean, sie ändern nicht so schnell ihre Richtung. Da muss man viel anstoßen und so weiter und so fort. Und wenn wir es schaffen, dass es sich minimal zumindest die Richtung begradigt in eine bessere Richtung, dann ist es gut. Deswegen müssen wir dranbleiben. Und es wird in der Tat sein, dass wir das nicht nur als Symbolpolitik betreiben, aber die Bemühungen mit Demokratie- und Ethikunterricht, das Thema, dass man Schulen, die sehr stark belastet sind, dass man dort mehr Ressourcen denen da zur Verfügung stellt, sind alles schon richtige Schritte in die Problematik, die wir haben. Sie sind notwendige, aber schon längst nicht hinreichende Schritte.
Frau Bauer, Herr Günger, Herr Schiemer, besten Dank für das Gespräch. Die Pläne für ein Kopftuchverbot haben viel Staub aufgewirbelt. Hunderte Stellungnahmen zum Gesetz sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, wie umstritten das Thema ist. Wenngleich es laut Expertinnen und Experten nur ein Problem von vielen an Österreichs Schulen ist. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wie die Einführung des Verbots abläuft und welche Wirkung es entfaltet. Vor dem Höchstgericht dürfte es ohnehin bald wieder landen.